Lasst uns unsere Bibeln aufschlagen in Psalm 19. Psalm 19. Und bevor wir dem Wort zuhören, wollen wir noch beten. Unser himmlischer Vater, dein Wort ist wunderbar, lebensspendend. Durch dein Wort hast du alles geschaffen. Du hast gesprochen, dieses Universum in die Existenz gerufen. Du hast gesagt, es werde Licht, und das Licht der Herrlichkeit deines Evangeliums, das Licht Christi, ist geschaffen worden in unseren Herzen, dass wir seine Herrlichkeiten sehen mögen und dass wir glauben mögen an ihn. Wir bitten dich, dass du durch dein Wort uns erhältst, unseren Glauben erhältst und stärkst, dass wir die Herrlichkeiten deines Wortes sehen, dass wir die Herrlichkeit Christi sehen, die Herrlichkeit des Evangeliums. Noch deutlicher, gebrauche mich als das Werkzeug, als das Überbringer dieser guten, herrlichen Wahrheit. Und lass es dich verherrlichen. Hilf uns, dass wir gut hören und dass wir uns zu Herzen nehmen, was wir hören. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Psalm 19. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Dem Vorsänger, einem Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht sie in unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ich sehe, dass hier einige Kinder sind, das einfach wunderbar ist. Ich weiß nicht, ob ihr als Kinder Bilder malt während dem Gottesdienst. Aber vielleicht, wenn ihr wirklich gut seid, könnt ihr ein Bild malen. Ihr könnt vielleicht ein Bild von Winnie Pooh malen, denn er mag ja Honig. Oder wenn es nicht so einfach ist, dann malt ein Bild von einer Sonne. Es geht um diese Dinge, es geht um Honig, es geht um die Sonne, es ist ein wunderbares Zeugnis, Gott zu loben, Dinge, die Gott preisen, auch wenn wir das nicht hören können. Winnie Pooh liebt Honig, oder? Und dieser Psalm sagt, dass das Wort Gottes wie Honig ist. Und wenn wir oder ihr Kinder die Bibel liebt und Gottes Wort liebt und das Evangelium Christi, so wie Winnie Pooh Honig mag, dann habt ihr mit der Bibel eine wunderbare Zeit, auch mit der Gemeinde, auch mit Sonntagen. Das wird den Hunger stillen, den ihr vielleicht nicht mal jetzt noch nicht versteht. Diesen Hunger nach geistlichen Dingen. Und Winnie-Pooh, wenn ihr das nächste Mal im Fernsehen den Winnie-Pooh seht oder ein Buch von ihm lest, über ihn lest, dann stellt euch nur vor, was Honig für Winnie-Pooh ist, das soll die Bibel für uns sein. Dass wir es wirklich lieben, dass wir das Wort Gottes begehren, danach verlangen. Auch für die Erwachsenen. Ihr Erwachsenen kennt wahrscheinlich auch Winnie-Pooh, aber wir gehen ein bisschen tiefer in diese wunderbare Thematik vom Psalm 19. Es sind wunderbare Bilder hier enthalten von der Sonne und dem Himmel und die Gottes Herrlichkeit verkünden und die den Wert und die Vollkommenheit Gottes Wortes zeigen in einer so deutlichen Art, dass die Leser wirklich staunen wollen über Gottes Herrlichkeit und die Schriften studieren wollen, noch deutlicher. Wenn man das nur einmal liest, wir verstehen die Botschaft dieses Psalms, dass die Natur Gott verherrlicht und dass die Schrift so wunderbar ist, dass wir unser Leben nach dieser Schrift leben sollten. Und ich möchte heute Morgen das tun. Wir wollen hören auf das, was Gott uns zu sagen hat, in und durch diesen Psalm und hoffentlich weggehen mit einer tieferen Freude darüber. Ich möchte uns auch herausfordern, wenn wir den Psalm lesen. Es mag uns herausfordern, dieser dritte Teil des Psalms, dieses persönliche Gebet gegenüber Gott, es macht in einer gewissen Weise Sinn, es macht immer Sinn, Gott gegenüber mit Gebet zu reagieren, wenn wir von seiner Herrlichkeit in der Schöpfung hören oder von der Schönheit seiner Worte oder die Qualitäten seines Wortes. Es ist ja nicht nur so, dass es eine schöne Reaktion ist, eine angemessene Reaktion, wenn wir beten, sondern, wie wir sehen werden, ist es auch eine literarische Einheit, die hier da erkennbar ist in dem Psalm. Dass dieser letzte Teil wirklich kostbar ist. Und dieser letzte Teil erhebt sogar den Rest des Psalmes. Spurgeon sagte, der ist am weisesten, der das Weltenbuch und das Wortebuch liest und darüber denkt, mein Vater hat beides geschrieben. Das kommt dem nahe, was wir heute Morgen auch erzählen wollen. Wir wollen das Buch der Natur lesen, der Welt, und das Buch der Schriften, der Worte, also Weltbuch und Wortbuch. Das, was von uns und in beidem ein Werk unseres himmlischen Vaters sehen und das uns beides dazu dient, dass wir mehr ihm entgegenwachsen. Zunächst betrachten wir die Schöpfung, das Buch der Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung. Die Idee von zwei Büchern ist weitaus älter als Spurgeon. In unserer Gemeinde in Heidelberg nutzen wir das Glaubensbekenntnis, das belgische Glaubensbekenntnis. Und es sagt im zweiten Artikel, wir wissen von Gott durch zwei Dinge. Einmal durch die Schöpfung und durch die Bewahrung Gottes. Denn das Universum ist vor unseren Augen ein wunderbares Buch, in dem alle großen und kleinen Geschöpfe als Buchstaben dienen, um uns über die sichtbaren Dinge nachdenken, über die unsichtbaren Eigenschaften Gottes nachdenken zu lassen. Wie Paulus im Römerbrief sagt, nämlich seine Kraft, seine Herrlichkeit. Und das zweite Buch ist das geschriebene Wort Gottes. David sagt, dass die Schöpfung die Herrlichkeit Gottes verkündet. Die Schöpfung sagt uns jetzt nicht viel über Gott, so viel wie die Schrift es tut, aber sie verkündet deutlich für jeden, der es hören und sehen wollte. David schrieb es wunderbar, die Himmel sind nicht still, die Himmel sind grundsätzlich ruhig, ohne Worte. Die Natur redet ja nicht wörtlich mit uns. Aber David nutzt diese Worte, die beschreiben. Die Sonne, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Es geht hier über die Botschaft, die mitgeteilt wird. Und diese Worte gehen bis ans Ende der Erde. All diese Worte über Sprechen und Verkünden kommen im ersten Teil. Aber im zweiten Teil, wo es dann um das Wort selber geht, da kommt diese Ausdrucksweise Verkündigen nicht vor. Also David betont, dass die Natur verkündet. dass sie, es geht nicht nur um den Inhalt, es geht um die Tatsache, dass die Natur Gott verkündet. Aber lasst uns mit der Botschaft nochmal anfangen, denn es gibt ein paar Dinge. Einmal, ganz offensichtlich, die Natur verkündet die Herrlichkeit Gottes. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Sie proklamieren, dass er der Schöpfer ist. Die Himmel selbst, aber auch die Sonne und der Mond, die Sterne, sie sind alle Geschöpfe geschaffen aus seiner Hand. Das ist natürlich ein Bild, denn Gott hat keine Hände wie wir. Gott ist ein begnadigter Architekt und jeder Teil, den er geschaffen hat, verkündet Gottes Herrlichkeit. Sein Sein, seine Göttlichkeit, seine Macht. Die Welt ist nicht durch Zufall entstanden oder durch irgendwelche ewigen Elemente, die immer existiert haben und dann irgendwie sich irgendwie ins Universum umgestaltet haben oder durch Urknall oder sonst was. Sondern alles, das nicht Gott ist, das existiert ist, aber existiert, ist vielmehr durch Gott entstanden und verkündet ihn auch als den Schöpfer. Diesen herrlichen Himmel, den wir jeden Morgen sehen oder auch abends, diesen wunderbaren Sonnenuntergang, den wir oft sehen, es wird verkündet, dass die Sonne nur ein geschaffenes Werk, ein geschaffenes Ding ist, das etwas Größeres verkündet. Wer kann so etwas schaffen? Gott ist derjenige, der das Universum geschaffen hat, die Sonne, die Sterne, die Erde. Also muss er um einiges größer sein als diese Dinge zusammengenommen. Das sind alles Geschöpfe, die aus seinen Gedanken entspringen. Er hat die Möglichkeit gehabt, diese Dinge zu schaffen, also ist er um einiges stärker und besser. Und Israel ist umgeben gewesen von Nationen, die Sonne angebetet haben, die gesagt haben, die Sonne ist göttlich. Und Israel hat gesagt, die Sonne und alle leuchtenden Sterne sind nicht nur keine Götter, sondern sie verkünden, dass es einen Gott gibt. Also ein zweifacher Fehler, der hier in den Heidennationen geschehen ist. Sie haben nicht verstanden, dass sie geschaffen wurden, dass diese Leuchtkörper geschaffen wurden und dann haben sie sie auch noch angebetet. Interessanterweise sagt Paulus, dass alles, was geschaffen wurde, Gottes Göttlichkeit und Macht verkündet, aber Psalm 19 spricht tatsächlich nur über den Himmel und die die Himmelskörper. Die Sonne, aber auch die Tiefen des Ozeans, die Sterne, wie aber auch jeder Wald oder alles, was auf Erden ist. Der Psalm möchte aber deutlich machen, dass diese Verkündigung universal ist. Die Natur im Libanon verkündet auch die Herrlichkeit Gottes, aber die meisten von uns haben das nie gesehen. Also würde es keinen Sinn machen. Also es macht nicht so viel Sinn, dass die Zedern von Libanon die Herrlichkeit Gottes verkünden. Aber jeder, denn nicht jeder sieht sie, der das liest, aber jeder sieht den Nachthimmel. Niemand kann den Himmel nicht sehen. Also man kann nicht vor dieser Verkündigung wegrennen, von dieser Offenbarung. Es ist überwältigend. Tag für Tag tut sich die Botschaft kund, wie eine Quelle, wo die Herrlichkeit Gottes entspringt. Und du siehst den Himmel auch jeden Tag. Es ist nicht nur, dass ihn jeder mal gesehen hat, sondern jeder sieht ihn die ganze Zeit, jeden Tag. Die Schöpfung hat an keinem Tag aufgehört, Gottes Herrlichkeit zu verkünden. Sie wird nie müde, das zu tun, denn die Existenz verkündet Gottes Macht. Ihr seht den Himmel sogar, wenn ihr ihn nicht seht, direkt seht, er ist immer da. Außer du hast vielleicht ein Fenster oder mehr. Du siehst ihn eigentlich immer, die herrliche Offenbarung seiner Macht. Die sind immer da. Und sie stehen vor unserem Angesicht. Und ihr seht auch, dass diese Verkündigung jeden Tag passiert und den ganzen Tag, auch nachts. Nachts wird hier Erkenntnis vermittelt, Bäume wachsen und sterben ab und Menschen wachsen auf und sterben. Aber die Schöpfung, die hier durch den Himmel dargestellt wird, fährt fort, Gott zu preisen. Selbst wenn niemand zuhört. Wir schlafen nachts. Wir hören und sehen nachts morgen, nachts nichts, was die Himmel sagen über Gott. Aber sie tun es immer noch. Sie können nicht aufhören, Gott zu verkünden. Und ich denke, das ist überflüssig zu sagen, ich werde es aber trotzdem sagen, dass es Menschen gibt, die den Himmel nicht sehen, weil sie blind sind. Aber sie hören darüber. Es ist ja nicht nur der Himmel, der Gottes Herrlichkeit verkündet, sondern überhaupt hier zu leben und die Gnaden, die wir hier auch erleben dürfen. All das offenbart Gottes Realität, dass es einen Schöpfer gibt. Die Sonne ist ein himmlischer Prediger, wie ein Krieger. Es ist entweder das Bild eines, der in einem Siegeszug ist und die ganze Einwohnerschaft einer Stadt kommt zusammen und sieht diesen Siegeszug von einem siegreichen Feldherrn. Oder, ich denke, es ist ein besseres Bild, auch erklärungsmäßig, er ist ein Krieger, der sich freut auf den Kampf. Er rennt ohne Zurückhaltung und ohne Ablenkung. Er sieht den Auftrag vor sich und er stürzt sich hinein, wie ein Held, der die Bahn durchläuft. Er ist sehr entschlossen, diesen Weg zu gehen. So ist die Sonne entschlossen, jeden Tag ihre Bahn zu durchlaufen. Und sie verkündet Gott. Und wir sehen nicht nur dieses Bild von Intention, von Zielstrebigkeit. Die Sonne ist wie ein Bräutigam, die das Zelt verlässt, der hier von der ganzen Stadt, oder ein Bräutigam, der das Zelt verlässt, um die Braut zu holen, oder ein Bräutigam, der die Hochzeitskammer betritt. Oder verlässt. Ups. Aber das ist eine wunderbare Eigenart der Schöpfung, die niemals enden wird. Die nie aufhört, uns zu konfrontieren mit der Schönheit Gottes, mit der Schönheit unseres wunderschönen Gottes. Am Ende dieses ersten Abschnitts ist ein kleiner Schwenk in der Perspektive. Wir sehen den Himmel, wir hören, wie sie reden. Aber dann scheint es am Ende einen Themenwechsel zu geben. Nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Also nun blickt die Sonne auf uns. Wir haben jetzt die ganze Zeit die Sonne angeblickt. Es gibt kein Wesen auf dieser Welt, kein Menschen auf dieser Erde, der nicht eine Predigt über Gottes Herrlichkeit gehört hat. Ein Gott, der uns geschaffen hat, vor dem wir verantwortlich sind. Nichts ist verborgen vor dem Sonnenlicht. Das ist interessant, denn Gott, David wird später beten, sprich mich von den Sünden los, die verborgen sind. Also ist hier ein Bild von Gottes Gegenwart in der Sonne sichtbar. Die Gegenwart Gottes, er weiß die Sünden von uns, selbst Sünden, die uns verborgen sind, sind ihm nicht verborgen. Und es ist gut, dass sie ihm nicht verborgen sind. Und wir sollten sie auch nicht verstecken. Wir sollten nicht versuchen, sie zu verstecken. Denn das funktioniert ja gar nicht. Sondern was wir tun sollten, dass wir verstehen, dass Gott liebt, dass er Gnade hat, dass er in Christus uns gnädig ist. Und dass wir auch den zweiten Teil des Psalms, um den gnädigen Herrn zu sehen, der uns lebendig machen kann, dass wir auch unsere Sünden bekennen können, wie David es am Ende des Tages sagt und bittet um Verteidigung vor Sünden. Jetzt möchten wir zum zweiten Teil des Psalmen kommen. Das zweite Buch quasi. Das erste Buch war das Buch der Schöpfung, das Buch der Herrlichkeit Gottes. Aber jetzt das Buch der Schrift, das Buch des gnädigen Gottes. Das Bild von Gold und Honig in der Beschreibung des Wortes Gottes, das unsere Augen erleuchtet, scheint uns zu sagen, dass die Schrift sogar noch besser ist als die Schöpfung. Es ist das, denn Honig und Gold haben, sie sind wie die Sonne, dass sie uns erlechten, aber nicht nur mit Hitze an einem warmen Tag, sondern sie erhellen unsere Seele, die Worte Gottes. Aber es gibt hier keinen Wettstreit zwischen Natur und dem Wort Gottes. Die Natur tut das, was sie tun soll. Und es ist deutlich, dass die Gegenwart, dass dein Schöpfer, die Existenz eines Schöpfers verkündet wird. Aber es ist auch klar, dass wir als Sünder immer diese Offenbarung niederhalten und unsere Aufmerksamkeit entweder von Gott wegwenden zu den geschaffenen Dingen. Ich denke an Römer 1, wo Paulus sagt, dass die Heiden, die Sünder im Allgemeinen, die Tiere anbeten und Dinge, die Teil des Geschaffenen sind, anstatt den Schöpfer selbst. Wir brauchen also das augenöffnende, lebensspendende Wort Gottes. Und ähnlich dem ersten Teil des Psalms ist der Fokus hier nicht so sehr auf dem Inhalt, sondern auf dem Charakter der Schrift, auf seiner Macht. Was kann es tun? Was kann es erreichen? Was kann die Schrift in unserem Leben bewirken? David spricht über Gottes Wort und konzentriert sich hier natürlich auf die Buße. In den ersten 5 Büchern der Bibel, er hatte nicht viel mehr, aber wir haben heute natürlich viel mehr. Wir haben das ganze Alte und Neue Testament, das ganze Alte Testament und auch das Neue. Also wir müssen das immer vor Augen haben. Also David spricht über das Gesetz, er meint halt die ersten 5 Bücher Mose. Aber das Wort Gottes umfasst ja noch mehr für uns. Wir können jetzt nicht durch jede Zeile gehen und die Beschreibung des Wortes Gottes hier genau betrachten. Aber ich ermutige euch, Zeit zu nehmen, vielleicht während der Woche, das ein bisschen mehr zu betrachten. Aber ich möchte ein paar kleine Punkte verdeutlichen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Das Wort für Gesetz ist hier Tora. Es sollte eher Instruktion heißen, Unterweisung. Wenn wir das Wort Gesetz denken, denken wir über Verbote und Gebote nach, aber das Gesetz beschreibt das gesamte Pentateuch, die ganzen 5 Bücher Mose. Es beinhaltet Gesetze, Verbote und Gebote, aber der Begriff Tora im Alten Testament, also es sind nicht nur dieser Teil des Gesetzes, sondern das ganze, diese ganze umfassende Geschichte und Erzählung der 5 Bücher Mose. Diese ganze Unterweisung des Pentateuch ist vollkommen. Alle Wörter Gottes sind vollkommen. Und das ist die Grundlage, nicht zufällig, dass die erste Zeile hier sagt, es ist vollkommen. Jede andere Eigenschaft entspringt dieser Vollkommenheit des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist genug, um dich in jeder Weise zu unterweisen, damit du weißt, wie du für Gott leben sollst. Und das Zeugnis ist gewiss, sagt er. Du kannst dich darauf verlassen. Du kannst dessen gewiss sein. Und natürlich, gemäß unserem dunklen und sündigen Herzen, denken wir, dass wir vor allem über die Weisheit des Evangeliums nachdenken. In ihm sind alle Schätze gefunden, ihn zu kennen, gemäß ihm zu leben. Das ist das, was die Schrift als Ziel hat. Uns weise zu machen, damit wir wirklich ein weises Leben leben können für Gott. Ein Leben des Glaubens in Jesus Christus. Die Schriften, wie Paulus es später sagt, machen dich weise zur Errettung durch den Glauben und das Vertrauen in Jesus Christus, wie er an Timotheus schreibt. Und in Vers 7, es gibt Leute wie Kinder, Jugendliche, vielleicht auch Narren, die unerfahren sind, Wie können Sie ein gutes Leben, ein gottgemäßes Leben führen? Ein Leben, das Gott gefällt. Nur wenn Sie den Wegen gemäß wandeln, die das Wort Gottes vorgibt. Stellt euch vor, eine alte Brücke, die kurz vorm Zusammenbruch ist. Und ihr braucht Zeichen, Warnzeichen, Warnschilder, dass man diese Brücke nicht betreten sollte, sondern einen Umweg zu gehen. Wir brauchen das Wort Gottes, um uns einen sicheren Weg zu führen. Die Straße, die Sünde vermeidet, die auch die Dämonen vermeidet, die Versuchungen meidet, die Weltlichkeit meidet. Wir brauchen sein Wort die ganze Zeit. Es ist nicht genug, dass wir das Wort Gottes einmal lesen und dann alles wissen, was wir wissen müssen für ein gottgemäßes Leben, sondern wir müssen es täglich lesen. Denn täglich sind wir mit unserem sündigen Wesen, mit dem alten Adam noch, haben wir zu tun. Wir sind mit ihm zusammen, verwoben. Und deswegen brauchen wir die Anweisung durch Gottes Wort. Und ich möchte die Zeit nehmen, um ein bisschen tiefer in diese Verse einzusteigen. Es ist eine wunderbare Praxis, vielleicht Christus und das Evangelium auch einzufügen, die neue Botschaft dadurch zu sehen. Die gute Botschaft des Herrn Jesus Christus ist vollkommen, das erquickt die Seele. Das Evangelium ist zuverlässig, es macht in unverständigen Weise. Sein Wort der Gnade ist richtig, es erfreut das Herz. Wir sehen das Kreuz, die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu, wie er zur Rechten Gottes sitzt. Das sind die wunderbaren Herrlichkeiten der Botschaft Christi als Retter. Und das ist für geistliche Augen eine Herrlichkeit, die wir sehen dürfen. Und wir sollen darüber nachdenken. Lasst uns danach streben, geistliche Augen zu haben, die diese Herrlichkeit sehen. Dass wir, wenn wir den wunderbaren Himmel auch sehen, du siehst den Himmel die ganze Zeit. Auch wenn wir nicht hingucken, ist der Himmel da. Und wir gucken hin, wenn ein wunderbarer Sonnenuntergang da ist. Und lassen uns die Zeit auch nehmen. Und dieses Verlangen, dass es wächst, dass wir das Wort Gottes haben. Können wir diese Begeisterung von David teilen? Ich frage das nicht, um euch zu beschämen. Aber wenn wir Davids Liebe zu Gottes Wort lesen, sind wir vielleicht beschämt. Vielleicht habt ihr das Wort Gottes nicht so geliebt, habt das gepredigte Wort von euch gestoßen oder vernachlässigt. Aber das ist nicht mein hauptsächliches Ziel, euch da jetzt zu beschämen. Sondern die Frage, wenn ich sie stelle, können wir Davids Freude über das Wort Gottes teilen? Das soll uns nicht beschämen, sondern es soll uns den Wunsch wecken, noch mehr so zu sein. Dass wir auch Zeit mit dem Herrn verbringen diese Woche. Und die einzige Weise, wie wir dieses Verlangen steigern können, ist, wenn wir Zeit mit dem Wort verbringen. Stellt euch vor, ihr Kinder, nochmal für eine Minute Kinder, stellt euch vor, ihr habt alle Bücher von Winnie Pooh gelesen und alle Fernsehserien über ihn geschaut. Aber stellt euch vor, ihr habt die Winnie-Pooh-Bücher gelesen und ihr wisst, er mag Honig. Honig muss sehr lecker sein. Warum sonst ist er so verrückt danach und liebt es und isst es den ganzen Tag und kann nicht genug davon haben? Vielleicht sagt ihr, ich sehe, warum Winnie-Pooh Honig mag, aber ich habe das nie probiert, also weiß ich das gar nicht. Aber eines Tages vielleicht wirst du Honig probieren und dann wirst du sehen, oh, Winnie Pooh hat recht, das ist echt lecker, das ist das Beste, was es gibt. Dasselbe mit dem Wort Gottes. Wenn wir nur über das Wort Gottes reden hören, andere Leute reden hören drüber und keine Zeit damit verbringen, dann können wir vielleicht anerkennen, dass andere Leute diese Meinung haben, dass Gottes Wort wunderschön ist und es sich lohnt, die ganze Zeit damit zu verbringen, aber wir wissen das nicht aus Erfahrung. Du könntest dich treffen mit Honigfans jede Woche treffen und sie reden hören über. Du könntest Honigkonferenzen besuchen mit Lektionen, mit Vorträgen über die Exzellenz von Honig und ihr könntet den Argumenten trauen, Das muss das beste Essen auf diesem Planeten sein. Und ihr freut euch drauf, es irgendwann mal zu probieren. Aber wenn du es einmal probiert hast, dann wird es eine andere Situation sein. Selbst wenn du keine Zweifel vorher hattest, aber die Qualität, Honig selbst zu schmecken, bisher wusste ich nicht aus Erfahrung, was sie drüber reden. Jetzt weiß ich's. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass der Geschmack von Honig unvergleichlich ist. Mir geht es nicht so sehr um den Geschmack von Honig, aber ihr versteht diesen Vergleich. Habt ihr das Wort Gottes selbst erfahren? Das Wort Gottes, das uns Sonntag für Sonntag gepredigt wird oder in Konferenzvorträgen, ist tatsächlich wertvoll, wo wir das Wort Gottes auch schmecken. Ich möchte das nicht herunterspielen. Wie der Westminster Bekenntnis sagt, dass der Geist Gottes begleitet das Lesen, aber besonders auch das Predigen des Wortes Gottes, um uns zu überführen. Aber ich möchte uns auch ermutigen, dass wir gut hinhören, wenn wir die Gelegenheit haben, Predigten zu hören, dass wir es ernst nehmen, dass wir die Predigt vorbereiten, dass wir sie auch nochmal hernach im Lauf der Woche betrachten, dass wir den Sonntagabend, dass wir Sonntagabend Gottesdienst sehr ernst nehmen, dass wir nicht nur passiv zuhören, weil es halt eine Pflicht ist, die wir erfüllen sollen, sondern dass wir aktiv zuhören, denn wir freuen uns, wir verlangen danach, das Wort zu hören. Und dann sollen wir unsere ganze Woche füllen mit dem Wort Gottes. Und je mehr wir gepackt sind von diesem Buch, besonders von der Botschaft Gottes, der gekommen ist, um Sünder zu retten, der Mensch geworden ist, der unsere Sünden auf sich genommen hat, je mehr werden wir in das Buch investiert werden, in einer ganz existenziellen Weise. Und damit kommen wir zum dritten Teil dieser Predigt, den letzten Teil des Psalms. Zuerst haben wir diese zwei Bücher angeblickt, das Buch der Schöpfung und das Buch der Schrift. Und jetzt sehen wir das Gebet der Gläubigen, das Gebet der Gläubigen. Herr, mein Fels. Psalm 19 wird normalerweise zitiert, wenn wir über generelle und besondere Offenbarung reden, allgemeine und besondere Offenbarung reden. Aber wenn es nur über die allgemeine Offenbarung Gottes in der Natur und die besondere Offenbarung Gottes im Wort wäre, dann hätte der Psalm ja in Vers 11 oder sogar 10 aufhören können. Wenn wir den Psalm reduzieren auf theologische Abhandlungen über allgemeine und besondere Offenbarung, dann verstehen wir den Psalm nicht richtig. Und wir verfehlen tatsächlich die Zielsetzung des Psalms. Dann ist es quasi nur eine Lektion über Honig oder das Thema der Offenbarung. Aber es geht hier darum, dass David den Geschmack gefunden hat, was ich über Psalm 19 mag oder Psalm 119, dass ihr reiche Theologie habt, die reiche Theologie der Offenbarung und der Art von der Schrift. Es geht um die Genügsamkeit und die Vollständigkeit der Schrift. Du bekommst all das, aber es ist eingebettet in das Leben des Gläubigen. Es ist verbunden mit unserer Existenz. Davids Nachsinnen über Gottes Schöpfung entspringt nicht nur einer Neugier oder einer intellektuellen Neugier, sondern es geht hier um mehr. Die Natur reflektiert die Herrlichkeit Gottes, so wie auch das Wort Gottes. Sie reflektieren seine Vollkommenheiten. Dass wir uns freuen, uns zur Freude zu bringen, das ist Gottes Werk. Und die Natur und die Schrift hat den Zweck, uns zu erfreuen. Und der Gläubige möchte das erleben. Davids Leben ist geprägt von diesen zwei Büchern. Gottes Charakter wird ihm zuteil in der Weise, wie diese Bücher Einfluss haben auf ihn. In dem Psalm, der jetzt im dritten Teil seinen Höhepunkt findet, geht es nicht um weniger, als dass wir in einer persönlichen, intimen Beziehung mit dem Herrn leben, der uns gerettet hat. Dass wir eine Beziehung haben mit unserem Felsen, der Jesus Christus ist, unser Erretter. Es geht um nicht weniger, als dass wir Gottes Hilfe und Rettung erfahren. Dass wir gehorsam sind ihm gegenüber mit unserem ganzen Herzen. Das ist der Grund, warum er über Gottes Anweisungen sagt, dass es
einen großen Lohn gibt, wenn man sie hält. Wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Es geht nicht darum, um den Lohn, der einem Gehorsam folgt, wie zum Beispiel Israel, sie sind treu, dann werden sie gesunde und große Familien haben. Das ist ein Lohn, deren Gehorsam folgt. Aber David spricht hier, dass das Halten des Wortes Gottes, seine Anweisung zu befolgen, das ist uns schon sein Lohn. Gottes Wort und sein Evangelium ist so wunderbar für ihn, dass es schon lohnenswert ist, mit ihnen zu leben, in sich selbst lohnenswert. Lass uns jetzt dieses Fortschreiten betrachten, wie er all das anwendet auf sein eigenes Leben. Ich schulde hier viel einem Artikel von einem Theologen, von dem ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Den Namen habe ich jetzt noch nicht verstanden. Aber wir sehen zuerst diesen Fortschritt im Psalm 19 bezüglich der, im ersten Teil sehen wir die Schöpfung. Vielleicht habt ihr schon gehört. Im ersten Teil hören wir nur das Wort Gottes. Also die Bezeichnung Gottes im Psalm entwickelt sich. Im ersten Teil, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Also diese ganz allgemeine, im Hebräischen steht hier El, also diese Kurzform von Elohim, also wie ein geistliches Wesen. Aber die Schöpfung verkündet Gottes Wesen, aber nur in dieser ganz allgemeinen Sache, in dieser ganz grundlegenden Weise. Seine ewige göttliche Kraft wird verkündet, aber nicht viel mehr. Der zweite Abschnitt im Psalm benutzt nicht das Wort Gott, aber es benutzt seinen Bundesnamen Herr. Also wenn es in Großbuchstaben Herr heißt im Deutschen, das ist unglücklicherweise nicht, also das heißt nicht einfach nur eine grundlegende Herr-Bezeichnung, sondern es ist der Bundesname Jahwe. Der Name, den er Mose offenbart hat. Der Name, mit dem er sich Israel offenbart hat, als er sie aus Ägypten geführt hat. Das ist der Bundesname, der Name der persönlichen Beziehung mit Israel. Denn nur sie haben ihn bei diesem Namen genannt. Also ist Herr hier nicht nur ein Herrschaftstitel, sondern Herr in Großbuchstaben bedeutet Jahwe. Das ist sein Name. Also sechsmal ist das Wort Gottes hier bezeichnet durch diese Worte. Es sind die Anweisungen Jahwes, dieses persönlichen Gottes. Also er offenbart sich hier persönlich als einer, der eine Beziehung mit uns haben will, der diese Beziehung auch pflegt, indem er alles, was zwischen uns ist, die Sünde, dass er all diese Feindschaft hinwegnimmt. Er nimmt es auf sich. Es ist nicht nur das Wort eines Gottes, sondern es ist das Wort des Gottes für sein Volk, mit seinem Volk. Und dann im dritten Abschnitt des Psalms finden wir eine andere Erwähnung des Namens. In diesem dritten Teil ist es sehr persönlich, wenn er über Gott spricht. Er sagt, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ist das nicht beachtlich, nicht nur von einem literarischen Standpunkt aus, wo es hier über die Natur geht, dann heißt es einfach nur allgemein Herr. Dann kommt der gnädige Bundesname, Jahwe, im zweiten Teil, aber das ist noch nicht vollständig. Es ist noch nicht vollständig, das Bild von Gott. Das siebte Mal, dass Gottes Name vorkommt, dieser Name Gottes, und wir wissen, die Zahl 7 ist bedeutsam, ist der Psalm hier in seinem eigenen Gebet. Er spricht Gott an. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Hier ist nun Vollendung. Wir hören nicht nur das, was er für uns getan hat, sondern wir antworten und nennen ihn Herr, mein Fels, mein Erlöser. Du bist auch für mich da. Wir haben diesen also Fortschritt in diesem Psalm. Sechsmal Herr oder Jahwe. Aber dann der siebte Mal dieses Gebet. Und dann noch eine zweite Intensivierung, die durch den Psalm sich zieht. Das Unpersönliche des Kosmos zu dem persönlichen Aspekt. Im ersten Teil hören wir die Himmel reden, aber der Mann ist völlig der Mensch ist nicht zu finden in diesem Abschnitt. Es geht um die Himmel und die Herrlichkeit hören, aber wir hören ja gar nicht die Worte, die diese Gebilde ausdrücken. Denn das zweite, das Wort Gottes erquickt die Seele oder die unverständigen Weise. Also hier geht es um seine Fürsorge für Menschen. Er lädt jeden Menschen ein, jeden, mit ihm zu leben, gemäß dem Evangelium zu leben. Aber im dritten Teil spricht der Psalmist von sich selbst. Und er spricht über sich, ich bin dein Knecht. Es geht nicht nur um Gott, der gnädige Dinge dem Menschen tut, auch zu einfachen Leuten, sondern es geht um ihn, also um David, um mich. Also du kannst selbst sich wohl auch als Knecht bezeichnen. David betet hier für sich selbst und in dieser letzten Linie, wo Gottes Name auch auftaucht, da wird Gott bezeichnet, das erste Mal, direkt angesprochen. Vorher geht es um Gott und andere Dinge, über die Natur, über sein Wort. Aber jetzt am Ende ist der Psalm, wie er Vollendung findet, wird Gott direkt angesprochen. Und das ist Gottes Ziel mit all seinen Beziehungen. Die allgemeine Offenbarung der Natur und die besondere Offenbarung im Wort. Das Ziel ist, dass wir uns ihm zuwenden und ihn ansprechen, seinen Namen anrufen und mit ihm zu ihm kommen mit unseren Sünden. Und dass wir Zuflucht suchen bei ihm als unseren Felsen und Erlöser. Das ist wunderbar. Allein von einem literarischen Standpunkt liebe ich das schon. Und der Psalm wendet sich nochmals von den Himmeln und dem Firmament zu dem Herzen des Menschen im letzten Teil. Die Himmel verkünden die Ehre Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Aber jetzt möge mein Herz und meine Lippen so von dir gezeichnet sein. Das, was ich denke, das, was ich rede, soll dir gefallen. Die Natur sagt wunderbare Dinge über Gott, das Wort Gottes sagt offenbar, sind auch die Worte, die Gedanken, beinhaltet die Worte und Gedanken, die auch ich haben soll. Über Gottes Herrlichkeit zu reden, Gottes wunderbare Gnade. Lass mich gezeichnet sein von deiner Gnade. Drücke dein Siegel in mein Herz. Ich sagte in der Einführung, dass dieser letzte Teil des Psalms, diese Entwicklung, die hier sich durchzieht, durch den Psalm, die so wichtig ist, diesem herrlichen Gott zu bedenken, der sich in der Natur offenbart, der gnädige Vater, der sich in Jesus Christus offenbart, ein Gott und gnädigen Vater zu bedenken, sagt David nun, vergib mir all meine Sünden. Lass mich nicht in sündigen Wegen bleiben. Verteidige mich. Dass ich auch einer sei, der deine herrliche Natur offenbart. Deine wunderbare Macht, deine Liebe, deine Weisheit, deine Gnade. Und es kann auch sein, dass mag auch unser Gebet sein und den Rest unseres Lebens, dass die Sonne und die Himmel, die verkünden die Ehre, die Herrlichkeit Gottes und das Wort Gottes verkündet die Herrlichkeit Gottes. Durch seine wunderbare Gnade. All das wird verkündet. Dass auch unsere Gedanken, Worte und Taten so sein mögen. Dass sie die Herrlichkeit Gottes für des dreieinigen Gottes durch uns verkündet wird. Amen. Lass uns jetzt noch beten und dann singen wir noch ein Lied. Unser himmlischer Vater. Wir danken dir für die geistliche Ernährung, die du uns gegeben hast und die geistliche Ernährung, die du uns jeden Tag der Woche bereitest. Denn wir wissen um dein Wort, Wir können es lesen, wir haben Gemeinschaft mit anderen Geschwistern, mit Brüdern und Schwestern, wo wir darüber reden und es lernen. Wir können es auswendig lernen. Und wir bitten dich, dass du uns dieses Verlangen gibst, das David hat. Lass uns diese Erwartung, Spannung teilen, dass wir das Wort in sich selbst als gewinnbringend sehen, auch dein Evangelium. Wir bitten für unsere Kinder, die auch dein Wort hören und es in unseren Familien hören und in Familienandachten, dass sie auch verstehen mögen, dass das Wort Gottes wunderbar ist und dass es kein anderes Buch wie dieses Wort gibt und dass die Botschaft einmalig ist und wunderbar über einen liebenden Vater, der seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um unsere Sünde hinwegzunehmen. Wir bitten auch für Gäste unter uns, die hier sind, die Christus nicht kennen oder die dich nicht als Vater anerkennen können, weil sie vielleicht in Feindschaft zu dir leben. Bitte schenke ihnen, dass sie auch diesen Glauben haben und diese Erfahrung, die lebensspendende Kraft deines Evangeliums und des Evangeliums Jesu Christi. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.